Heute zu Gast Tom Cadera von Cadera Design.
Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Jeder, der sich ein Kleidungs- oder Möbelstück kauft, entscheidet neben der Zweckmäßigkeit und dem Budget selbstverständlich auch nach dem Design. Selbst bei Küchenmaschinen ist es oft wichtig, dass das Gerät zu anderen passt und vor allem natürlich auch, dass eine einfache Bedienbarkeit gegeben ist. Wir suchen uns beispielsweise gerade eine neue Kaffeemaschine und die soll natürlich nicht nur guten Kaffee machen, sondern A, auch nett aussehen und B, bedienbar sein, einfach bedienbar sein, damit sich selbst die Großeltern einen Kaffee ziehen können, ohne dass sie vorher die Anleitung studieren müssen. Und so ist es eben auch im Maschinen- und Anlagenbau in der Logistik. Oder es sollte zumindest so sein. Und wie das eigentlich abläuft, worauf man achten sollte und was das neben der Optik eigentlich alles bringt, darf ich heute von meinem Gast Tom Cadera erfahren. Tom ist seit 32 Jahren Geschäftsführer bei Cadera Design und beschäftigt sich mit seinem Team um die Industrial User Experience. Ich bin euer Host Andreas und freue mich jetzt, mit euch gemeinsam Tom kennenzulernen. Tom, hier direkt deine erste Frage. 1992 war der Start. Da hat wahrscheinlich noch niemand von der Industrial User Experience gesprochen. Womit hast du eigentlich angefangen und wie kam das eigentlich alles?
Ja, hallo Andreas erstmal. Du hast genau recht, 92, da waren wir ziemlich pioniermäßig unterwegs mit diesen Dingen User Interface Design. Ich selber habe Industrial Design studiert, war damals so mutig, so mich direkt nach dem Studium selbstständig zu machen und hatte zum Glück während des Studiums schon richtig wichtige und gute Hinweise darauf, dass die Zukunft nicht nur in der Interaktion mit Hardware sein wird, sondern einfach Software eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Und wir haben als Industrial Designer natürlich ganz viel Ergonomie-Grundlagen gelernt, neben anderen Bezugswissenschaften ist die Ergonomie von Produkten eigentlich immer so das Erste, worum sich gute Designer kümmern sollten. Ich weiß, es gibt Kollegen, die machen das nicht unbedingt immer so vorbildlich, aber so lernt man es und so verfolgen wir das auch. Und die guten Kollegen tun das genauso wie wir. Und das heißt, die Gebrauchstauglichkeit von Produkten ist da ein ganz zentraler Punkt. Und damit man gute Gebrauchstauglichkeit herstellen kann, muss man sich mit den Menschen beschäftigen, muss die Menschen beobachten, muss sie befragen, wie sie die Produkte benutzen wollen. Man muss eben zugucken, wie werden die benutzt. Und diese Prinzipien, die wir von der Hardware kennen, die waren nur logisch auch auf Software-Themen zu übertragen. In der damaligen Zeit war Software noch nicht so viel verbreitet und ich erinnere mich noch, wenn wir auf einem Videorekorder eine Aufnahme machen wollten, dann war das vor allem eine Interaktion mit Hardware-Controls, mit Schaltern, Tastern, Reglern. Und das ging dann natürlich dann immer mehr in ganz flache Dimensionen über, nämlich in Software. Und die Prinzipien sind aber genau die gleichen. Also ich muss immer schauen, wie kann ich das als Designer verständlich machen, was Anwender dann da tun wollen oder tun sollen. Ihre Aufgaben sollen damit ja gut erfüllt werden. Ja, und so kam es, dass wir, vor allem ich, also ich habe zunächst mal allein gestartet mit meinem Büro 92, dass ich dann einfach das von Anfang an mit der Selbstständigkeit angeboten habe, eben auch User Interface Design zu machen. Im Übrigen nicht gleich mit diesem Begriff, also der Begriff war damals auch noch nicht etabliert, sondern ich habe das dann Anwendungsdesign genannt und bin dann erst später so auf den Zug aufgesprungen, als ja so langsam sich dieser Begriff User Interface Design etabliert hatte.
Mhm. Du hattest jetzt beim Anwendungsdesign, wenn ich den Begriff gleich mal aufnehme, hattest du gerade auch von Ergonomie beispielsweise gesprochen. Wenn man an Ergonomie denkt, dann läuten wahrscheinlich bei den Zuhörern gleich ganz viele Alarmglocken. Okay, Ergonomie, nicht so viel bücken, nicht so schwer heben, aber du sprichst von einer anderen Ergonomie. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen einordnen, welche Ergonomie das in deinem Umfeld ist.
Ja, Also man spricht gerne auch von kognitiver Ergonomie. Also das wirklich so, dass die Ergonomie, die im Kopf passiert, wenn man so möchte. Viel etablierter ist der Begriff Usability natürlich. Und im Grunde sage ich gerne, dass Usability die Fortführung des Ergonomie-Gedankens aus dem Industrial Design ist. Und heutzutage sprechen wir dann noch zusätzlich über diese User Experience und lässt sich vielleicht ganz gut abgrenzen, indem man sagt, wenn man über User Experience spricht, dann kommen auch noch die emotionalen Aspekte des Nutzererlebens dazu. Usability würde ich relativ gleichsetzen eben mit Ergonomie. Da geht es um relativ nüchterne Beurteilung, lässt sich das einfach und leicht bedienen. Aber wie, was ich dabei empfinde, was ich fühle, wie wohl ich mich fühle bei der Benutzung oder ob ich mich vielleicht ärgere und das ablehne, was ich da gerade tue, weil ich mich ärgere, das sind dann eben diese emotionalen Dinge, die aber auch eine ganz wesentliche Rolle spielen, nämlich als Ergebnis meiner Nutzung bleibt immer irgendein Gefühl übrig. Und das sorgt dafür, dass ich ein Produkt gerne mag oder dass ich es ablehne. Und wenn ich es gerne mag, dann erzähle ich das auch gerne weiter und dann habe ich die Chance auf eine gute Multiplikation des positiven Erlebnisses. Natürlich auch umgekehrt. Ne? Wenn ich mich ärgere, erzähle ich das auch aus der Emotionalität heraus und das ist natürlich kein guter Einstieg für das Produktimage. Mhm.
Du hattest gerade erwähnt, wie man sich eigentlich damit fühlt, wenn man das benutzt und wie sich das anfühlt. Aber ist das nicht eigentlich total subjektiv? Das heißt, jeder empfindet das anders. Ich nehme ein Beispiel aus dem, wo ich glaube, dass ich es einschätzen kann. Die ewige Diskussion zwischen iOS und Android ist doch eigentlich eine ähnliche Diskussion. Es gibt Menschen, die mögen das eine und die anderen mögen das andere. Kann man das eigentlich bei so einer Maschine, bei der habe ich ja selten die Wahl als Maschinenbediener, ob ich die jetzt mag oder nicht, das ist halt die Maschine, vor der ich arbeite. Wie kann man das schaffen, dass das für alle weitestgehend okay ist?
Ja, indem wir halt mit mehreren Nutzern und Nutzerinnen sprechen. Und wir werden nie alle gleich glücklich machen können, das ist völlig klar. Dein Beispiel ist wunderbar, ne? Da streiten sich die Geister, die einen bevorzugen iOS, die anderen Android. Das wird auch immer so sein, dass es da völlig unterschiedliche Auffassungen und völlig unterschiedliches Erleben gibt, dass Leute unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Die Kunst ist, wie du schon andeutest, da eben beide Welten möglichst gut zu treffen. Oder in Wirklichkeit sind es nicht nur zwei, sondern natürlich noch viel mehr Welten. Das ist sehr individuell alles. Aber man findet doch meistens einen sehr guten Kompromiss, der für die meisten in Ordnung ist. Also das ist ein bisschen auch so das Pareto-Prinzip. Ne? Wir werden nie alle gleich glücklich machen können, aber diese 80%-Lösung, die lässt sich sehr gut finden. Und das lässt sich dann auch letztlich auf Basis dieser User Research erstellen und aber auch überprüfen. Also wir können dann auch im Nachgang natürlich evaluieren, wie gut kommen denn die Konzepte an, die Designs, die wir uns so ausdenken.
Aber wie ist denn das jetzt beispielsweise, wenn ihr so ein Mensch-Maschinen-Interface beispielsweise gestaltet oder so ein Dialog von einer Maschine, dann kann ich mir vorstellen, macht man das ja oft auch für Maschinen, die man dann wahrscheinlich in Serie produziert. Das heißt, es wird irgendwie hoffentlich viele tausende Mal in dieser Welt existieren, aber wie kriegt ihr eigentlich das hin, dass ihr ausreichend Feedback dann beispielsweise von den potenziellen Nutzern und Nutzerinnen habt, die ja manchmal bei Maschinen auch vorher noch gar nicht feststehen, wer das eigentlich dann am Ende benutzt?
Ja, also typischerweise hat man da ja sogar noch obendrauf gesattelt unterschiedliche Benutzerrollen, gerade an den Maschinen in der Industrie. Wir haben, wenn ich jetzt mal mir das Maschinenleben anschaue, zunächst immer diese Inbetriebnahmesituation. Die Maschine wird vom Hersteller irgendwo in der Produktionshalle aufgestellt. Irgendwelche Leute müssen dafür sorgen, dass die Maschine überhaupt mal läuft, dass die Anschlüsse passen, dass die in der Lage ist, zu produzieren, zu laufen. Das sind eben Inbetriebnahmesituationen. Schon eine bestimmte Nutzungssituation, meistens eben von einer ganz eigenen Nutzerrolle. Mit diesen Inbetriebnehmern müssen wir eben genauso sprechen. Mit den Leuten, die dann nach zum Zug kommen, das sind dann meistens Einrichter, die stellen dann die Maschine so ein, dass bestimmte Produkte auf dieser Maschine gut produziert werden können. Und wenn das dann vollzogen ist. Und so ein Prozess dauert dann übrigens ähnlich wie bei der Inbetriebnahme deutlich länger. Also Inbetriebnahmen können auch Wochen sein. Ja, auf jeden Fall Tage sind es meistens. So ein Einrichtprozess dauert zumindest ein paar Stunden in aller Regel, bis dann alle Parameter, und da haben wir oft Hunderte in den Maschinen, bis die alle so eingestellt sind, dass es so läuft, wie man sich das wünscht, in der passenden Qualität, in der guten Geschwindigkeit, maschinenschonend, verschiedene Anforderungen. Und wenn das passiert ist, dann haben wir meistens mit dem User-Level zu tun, der am wenigsten Vorkenntnisse hat. Das sind dann Operator, das sind oftmals Hilfskräfte, das sind in manchen Ländern sogar oftmals analphabetische Menschen, die wir dann nur mit Grafiken, Bildern, Videos abholen können und weniger mit Texten. Ja, diese Nutzerrollen, die müssen dann letztlich nur für den fortlaufenden Betrieb der Maschine sorgen. Die können hier und da mal Material nachlegen müssen, die müssen hier vielleicht mal eine kleine Korrektur in irgendeiner Einstellung vornehmen. Und letztlich, um zu deiner Frage zu kommen, müssen wir mit all den Nutzergruppen kurz gesprochen haben. Wir wollen sie bei ihrer Arbeit beobachten. Wir haben dann Interview-Leitfäden. Und das muss gar nicht in so einem großen Stil passieren, also nicht in der großen Menge, wie man es sich vielleicht immer vorstellt. Es ist völlig erstaunlich, dass da, man sagt zum Beispiel nach ungefähr 6 Interviews weiß man das Wesentliche über das, was die Nutzer brauchen und vorhaben, welche Aufgaben sie haben. Und deswegen ist es kein riesengroßer Aufwand, genau das herauszufinden mit den verschiedenen Nutzergruppen. Aufgabenanalyse, verstehen, was wollen sie, was brauchen sie, was erwarten sie.
Am Ende ist es ja so, dass der Operator oder der Maschinenbediener derjenige ist, der wahrscheinlich am meisten Zeit mit der Maschine verbringt. Ist der aus deiner Sicht gleichzeitig auch der wichtigste Inputgeber oder würdest du sagen, alle gleich wichtig?
Naja, also wenn man das so betrachtet, wie du es gerade tust, und das machen wir auch häufig, zu sagen, ja, das ist eigentlich der Use Case, der die meiste Zeit läuft, ja, ist schon sehr wichtig. Daran hängt ja auch, dass die Maschine zuverlässig dauerhaft läuft. Und das ist ein großer Kostenfaktor. Also dieser Operator hat schon eine wichtige Rolle. Der hat die Aufgabe, wenn denn mal ein Stillstand da war, den schnell wieder zu beheben und dafür zu sorgen, dass die Maschine gleich wieder optimal weiterläuft. Und dazu kommt dann auch, dass, ich sage jetzt mal, dieser Bildschirm, den dieser Operator da vor sich hat, der ist ja auch dauerhaft zu sehen. Und wir haben natürlich auch diese Situation, dass so eine Maschine auch einen repräsentativen Charakter für den Produzenten hat. Es gibt immer wieder diese Situation, dass dann Besuchergruppen durch die Produktionsanlagen geführt werden, dass da die Geschäftsleitung auch mit durchläuft. Und dann ist so ein Bildschirm auch sowas wie eine Visitenkarte für die Maschine. Und da kann man mal kurz einen Blick drauf werfen. Und wenn man dann auch einen guten Eindruck gewinnen kann über die Maschine, über den Status, was läuft da gerade, vielleicht Produktionszahlen im Überblick bekommen kann, dann ist das ja ein durchaus sehr wichtiger Screen.
Mhm. Ist das was, was sich aber auch in der Bedeutung her entwickelt hat? Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Maschinen ist es natürlich so Output-getrieben. Ne? Ich möchte wissen, wie viele Pakete oder Werkstücke kommen da am Ende raus. Und das ist erstmal so das Kernkriterium. Und wenn es jetzt noch ganz nett aussieht, okay, schön, dann nehmen wir das mit. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Bewertung gar nicht so hoch ist. Wie ist da eure Erfahrung?
Naja, letztlich ist ja so die visuelle Qualität, die wir dann auf diese ergonomische Grundstruktur umdraufsetzen. Ich sage immer so, die Arbeit, das auch noch am Ende schön und attraktiv und ästhetisch zu machen, ist nur ein kleiner Teil unserer gesamten Arbeit. Aber in der Wirkung dann durchaus schon eben wichtig. Wie gesagt, es hat diesen repräsentativen Charakter, wenn die Maschine läuft und steht und da Leute da vorbeigehen. Es hat aber natürlich auch den Charakter, dass die Qualität, die technische Qualität, die in den Maschinen ja allermeistens bei unseren Kunden top ist. Also wir haben Kunden, die absolut mit Hightech-Technologie daherkommen und diese Qualität unter der Motorhaube, sage ich da immer ganz gerne, die möchte man natürlich auch nach außen repräsentieren. Das heißt also, ich glaube ganz anders an das Qualitätsversprechen der Maschine, der Marke, des Unternehmens, wenn eben auch das Design stimmt, sowohl an der Maschine selbst, da reden wir dann hier eben von dem Industrial Design, als auch an der Softwareoberfläche.
Jetzt hattest du gesagt, das ist beispielsweise wie die Visitenkarte der Maschine ein Stück weit und das kann man sich irgendwie auch ganz gut, ganz bildlich vorstellen. Man läuft durch so eine Anlage, sieht dann eine Maschine und die hat irgendwie ein vernünftig gestaltetes Display. Okay, nehme ich dir ab als Argument, aber gibt es auch was Messbares, wo man sagt, okay, wenn man das nach speziellen Kriterien macht, dann erschafft das dieses und jenes, weil am Ende habt ihr wahrscheinlich auch Kosten, ihr macht das ja nicht zum Spaß. Und dann ist natürlich immer die Frage nach dem Business Case bei sowas, ne? Zumindest in den meisten Fällen. Wie geht ihr da vor und welche Kennzahlen gibt's?
Ja, also letztlich gibt es ja mehrere Benefit-Ebenen, die so ein gutes Design mit sich bringen. Da gibt es diese ästhetische Qualität, über die wir gerade schon gesprochen haben, so eine Attraktivität, Qualitätsanmutung. Das sind so die Aspekte, die man uns, ja, der dem Ergebnis unserer Designarbeit immer so landläufig auch spontan zuordnet. Aber darüber hinaus kommen eben genau die Aspekte, die wir am Anfang schon mal auch besprochen hatten: Ergonomie, Usability, gute User Experience, also das positive Erleben. Aber auch Innovation stecken ganz da, ganz viele drin. Dadurch, dass wir mit den Nutzern reden, erfahren wir oft Dinge, die vorher gar nicht bekannt waren und wir schaffen dafür Lösungen an der Benutzeroberfläche, die die Wettbewerber noch nicht haben und machen damit die Nutzer glücklich und das ist eben auf der Ebene auch ein riesengroßer Benefit-Teil. Dann hat man mehr Entwicklungssicherheit, also dadurch, dass wir mit den Nutzern sprechen, bekommen wir ja die Hinweise, was wirklich gebraucht wird. Statistische Untersuchungen zeigen, wenn man das nicht macht, entwickeln Programmierer und Ingenieure oft einfach irgendwas und stellen dann erst mit dem fertigen Produkt fest, oh, das trifft ja gar nicht unbedingt den Nutzerbedürfnisse. Dann geht man in Korrekturschleifen und passt es mühselig an, sehr teuer. Und wenn man uns als Design- und Usability-Spezialisten vorne weggehen lässt, dann hat man eine viel höhere Sicherheit, auch das Richtige zu entwickeln. Das ist ein ganz, ganz großer Kostenfaktor. Jetzt kommen wir langsam zum Messbaren. Also ne, von diesen emotionalen, etwas schwerer messbaren Soft-Factors wie Attraktivität, Qualität, das kriege ich auch raus, indem ich Befragungen mache. Ich kann das natürlich auch evaluieren mit strukturiert angelegten Fragebögen zum Beispiel und entsprechenden Auswertungen. Aber eben auf der monetären Seite zum Beispiel kann ich das tatsächlich dann eben auch messen, wie viel Zeit spare ich mir denn dadurch, dass ich nicht unnötige Entwicklungsschleifen noch machen muss oder Korrekturschleifen und wie viel Zeit kann denn auch so ein Operator sparen? Also wenn der dann einen Fehler beheben muss, dann kann das ja auch schnell gehen oder es kann furchtbar lang dauern. Das Gleiche gilt für den Einrichter und für den Inbetriebnehmer. Also wir haben durchaus mit einigen Kunden solche Proben gemacht und haben aber die Zeit vorher und nachher gemessen. Und wir haben ein Beispiel zum Beispiel bei Harro Höfliger, auch ein großer Maschinenbauer, für den wir ein Nutzungskonzept und ein HMI-Design gemacht haben. Da ging es zum Beispiel darum, dass im Sondermaschinenbau, den die da zu allergrößten Teilen haben, dass jede Maschine ein bisschen anders ausgestattet werden muss. Und entsprechend gibt es einen Projektierer, der dann auch für die Softwareoberfläche bestimmt, welche Module kommen jetzt rein in die Software. Diese Arbeit des Projektierens, die haben wir einfach mal gemessen vor unserer Arbeit und nach unserer Arbeit und haben festgestellt, dass das um 70% schneller ging, was wir dann entwickelt haben. Und die haben relativ viele Projektierer da am Start, die ständig für ihre Kunden die Maschinen aufbauen. Und wenn man das dann hochrechnet auf 2 Jahre, das ist so ein Faktor, den das Management gerne hernimmt, wenn man Investments vornimmt und sagt, so, wir investieren jetzt in Usability und Design und schauen mal, was hat es uns nach 2 Jahren gebracht. Und da kann jetzt auf der Haben-Seite kann man sehen, dass da einige 10.000 Euro gespart werden in internen Zeiten, ja, bei den Projektierern.
Ja. Das ist ziemlich konkret messbar, super spannend. Du hattest gerade über diese Projektierer und die Anpassbarkeit der Schnittstelle gesprochen, also der Mensch-Maschinen-Schnittstelle. Inwiefern gibt es da eigentlich immer so Freiheitsgrade? Wir hatten über die Objektivität und oder die fehlende Objektivität und vielmehr die Subjektivität gesprochen.
Bitte?
Und man kennt das ja heutzutage auch von vielen Webseiten, wo man sagen kann, okay, ich möchte irgendwie den Dark Mode benutzen oder den hellen Modus. Inwiefern macht man sowas auch oder gibt es da ganz klar Richtlinien, dass man sagt, okay, das folgt einem Prozess und so ist das dann am Ende ausgestaltet ohne Freiheitsgrade?
Nee, also das bieten wir nach Möglichkeit auch immer an. Du hast schon ein gutes Beispiel genannt, Dark Mode und Bright Mode. Das ist auch ein geschmackliches Thema für den einen oder anderen. Es hat aber auch ergonomische Aspekte, nämlich dann, wenn ich zum Beispiel starke Sonnenlichteinstrahlung habe, dann habe ich Reflexion auf dem Bildschirm und da ist es gut, wenn ich eine Auswahl habe zwischen zwei Möglichkeiten, um bessere Kontraste herstellen zu können oder in der Nachtschicht zum Beispiel ist es einfach sehr viel weniger belastend, wenn auch der Bildschirm in einem dunklen Grundton da ist. Das ist so das Einfachste. War vor ein paar Jahren noch relativ aufwendig, das auch herzustellen. Das ist mit den heutigen modernen Toolmitteln eigentlich kein großes Problem mehr bei den meisten Tools. Das ist so der eine Aspekt. Aber auch, wenn ich so einsteige, egal jetzt in welcher Nutzerrolle ich in das System einsteige. Wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass der Einrichter andere Dinge machen muss als der Operator oder der Inbetriebnehmer. Typischerweise machen wir so, dass sich ein Anwender anmeldet und dann bekommt er genau für seine Aufgaben schon eine Umgebung angeboten, um da sich schnell zurechtzufinden, um schnell zu sehen, was liegt an, was habe ich denn gerade heute zu tun. Und das ist zum Teil sehr individuell, also was die Leute brauchen und wollen. Und da ist es dann natürlich auch gut, Flexibilität anzubieten. Und da arbeiten wir dann typischerweise mit so einer Art Dashboard, dass sich dann Anwender gruppentechnisch, aber je nachdem, wie der Kunde das will, würde, wie weit wir da gehen dürfen oder sollen, auch pro Person individualisieren kann. Und wir neigen auch dazu, diese Dashboards, vielleicht auch der falsche Begriff, den ich hier benenne oder den ich hier benutze. Dashboard ist ja typischerweise so ein Übersichtsscreen, der vor allem über Zahlen, Daten, Fakten Auskunft gibt. Ne? Was habe ich da für statistische Werte drin? Wir fassen den Begriff ein bisschen anders auf und sagen, das ist eigentlich nur die halbe Miete. Eigentlich genauso wichtig ist doch zu sehen, was habe ich denn als nächstes für eine Aufgabe zu erledigen? Oder vielleicht auch als Kommunikationsboard das ganze Ding zu nutzen. Vielleicht hat die Schicht vor mir irgendwelche Erfahrungen mit den gerade angelieferten Materialien gesammelt, die, was sie mir weitergeben wollen als der nächste Maschinenbediener. Das heißt also, so einen Überblick zum Einstieg zu bekommen, ist in jedem Fall gut und wichtig. Und noch besser ist es, wenn ich mir das auf meine Bedürfnisse so ein bisschen zuschneidern kann. Und wir machen das dann so zum Beispiel, dass es eben auf diesem, ich nenne es jetzt trotzdem weiterhin mal Dashboard, dass es da so verschiedene Kacheln oder Widgets-Angebote gibt und ich kann mir das als Nutzer dann zusammenklicken, was ich in meinem Kontext haben will, was mir am wichtigsten ist, was ich vielleicht am häufigsten brauche.
Jetzt hatten wir schon ein, zwei Mal so Beispiele, wo wir auf so alltägliche Dinge referenziert werden. Ne? Ich hatte im Intro vom Kaffee gesprochen, wir haben über iOS und Android gesprochen. Jetzt hatten wir Dark Mode, Bright Mode. Dinge, die viele Menschen einfach so aus auch aus dem privaten Umfeld kennen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass insbesondere die Qualität, die ihr in den Interviews habt, sich schon deutlich auch geändert hat, weil die Leute natürlich viel mehr Erfahrung mit Mensch-Maschinen-Schnittstellen beispielsweise über Smartphone haben. Merkt ihr das auch? Wie verändert sich das? Wie ist da der Anspruchsgedanke?
Ja, voll. Also es ist ein total guter Punkt, den du da ansprichst. Mit 2007, mit der Einführung des iPhones, hat sich da wirklich einiges geändert. Das war ein echter Game-Changer auch für unsere Arbeit. Davor mussten wir noch viel mehr erklären, welchen Vorteil Usability und User Experience haben. Und mit der breiten Nutzung der Smartphones und der Tablets ist ein ganz anderer Anspruch aus der Consumerwelt auch in die Industriewelt reingeschwappt. Das tut unsere Arbeit natürlich total gut. Ja, jetzt wird auch nachgefragt, aktiv von gerade auch von den Nutzern aus der Branche, dass das die gleiche Qualität haben soll, wie man es im privaten Kontext schon kennt. Da tut sich die Industrie immer noch ein bisschen schwer, weil wir haben natürlich mit einer ganz anderen Technik zu tun und vor ein paar Jahren war die Performance eines solchen Systems deutlich schlechter. Die Zulieferer müssen lange, lange Liefergarantien abgeben. Ne? Da habe ich allein schon mal deswegen oft eine viel ältere Generation an Elektronik-Devices. Und das führte lange zu großen Nachteilen an der Benutzeroberfläche. Aber auch da sehen wir gerade eine Änderung. Dadurch, dass wir da immer mehr Webtechnologie auch an den HMIs, an den Maschinen haben und Performance nicht mehr ganz die Rolle spielt wie vor ein paar Jahren, können wir da eigentlich die Bedürfnisse der konsumergetriebenen Nutzer immer besser erfüllen.
Du hattest ja den Prozess, wie sowas stattfindet, schon am Anfang so ein bisschen skizziert. Ne? Also ihr habt diese Umfragen und konzipiert darauf, gestaltet, macht Prototypen. Das alles folgt natürlich grob, natürlich einer Norm, der ISO 9241-210, wie ich eurer Webseite entnommen habe. Natürlich gibt es für alles eine ISO-Norm, dass beispielsweise der Prozess zur Gestaltung gebrauchstauglicher Systeme, klingt schon sehr, sehr kompliziert, aber gibt dem Ganzen natürlich auch einen vernünftigen Rahmen, ne? Dass man irgendwie Dinge einfach, was ich mir noch so ein bisschen frage bei dieser Konzeption und Prototypengestaltung ist, dass auf der einen Seite sprecht ihr natürlich mit den Anwendern, dieser Dialoge, nenne ich es mal. Auf der anderen Seite denke ich mir, um so einen Dialog zu gestalten, da werden ja oft auch Prozessschritte dargestellt und so weiter. Das heißt, ihr braucht ja eigentlich ein sehr, sehr tiefes Verständnis, wie die Maschine eigentlich funktioniert, was die Maschine eigentlich wirklich macht. Wie bekommt man das denn für so eine Vielzahl an unterschiedlichen Maschinen, wie jetzt beispielsweise bei euch auf der Webseite in den Projekten gesehen habe?
Ja, also da macht natürlich die jahrelange Erfahrung irgendwann, ja, spielt da irgendwann eine große Rolle, bringt uns Vorteile, das schneller zu verstehen. Aber im Grunde müssen wir immer wieder in die Produktionshallen gehen und uns die Systeme erklären lassen und eben schauen, wie wird denn da überhaupt vorgegangen. Und ich sage immer wieder gerne, ich fühle mich ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Wir dürfen immer wieder sehen, wie was produziert wird. Und das ist hochspannend und das ist hochinteressant und macht auch einen großen Teil der Freude unserer Arbeit aus. Also ich mache das immer wieder gerne, zu gucken, wie funktioniert was. Die Prinzipien, die müssen wir verstehen. Wir müssen nicht auf Detailebene runtergehen, können wir aber auch, ja, weil wir kriegen dann schon auch mit, dass selbst Profis, wir haben ja vorhin über die Einrichterrolle gesprochen, ja, das sind ja meistens dann die Top-Profis, die so eine Maschine so zum Laufen bringen, dass das Produkt ideal läuft und die Maschine geschont wird, dass wenig Energie verbraucht wird und. Also viele Anforderungen sind da, wie gesagt, zu erfüllen. Dass die aber oft auch nicht genau verstehen, was sie da eigentlich tun. Die wissen nur aus Erfahrung, oh, ich muss jetzt hier eine Zeit einstellen und wenn die Zeit in, was weiß ich, bei 20 Sekunden liegt, dann weiß ich, läuft der Prozess gut. Und wir haben dann festgestellt, oh, hinter dieser Zeit liegt eigentlich ein Druckwert, ja. Da wird dann einfach der Kompressor für 20 Sekunden angeschmissen und damit erreicht man einen bestimmten Druck. Es ist sehr um die Ecke gedacht manchmal und wir versuchen auch solchen Dingen auf den Grund zu gehen, um es den Einrichtern dann noch viel leichter zu machen. Wenn die ein Verständnis dafür haben, dass sie da gerade einen wichtigen Druck einstellen, dann sage ich immer, ja, warum zeig mir das nicht auch an der Oberfläche? Das machen wir auch sehr, sehr gerne. Der ein oder andere Kunde beauftragt uns auch in dieser Tiefe. Das hat dann nämlich genau den Vorteil, dass auch Parameter erklärt werden können. Dann müssen wir sehr tief einsteigen, wenn wir dafür Verbesserungsvorschläge machen wollen. Wenn man auf einem höheren Level schon zufrieden ist und sagt, oh, wichtig ist, ich habe jetzt mal die und die Parameter, die ich überhaupt für den Einstellungsprozess brauche, alle auf einer Seite. Und kann das gut bedienen. Das sind dann Werteeingabefelder. Das geht gut von der Hand. Dann kann man damit vielleicht auch schon zufrieden sein, aber noch besser ist es natürlich auch, da noch tiefer einzusteigen. Also es ist einfach eine Frage des Aufwands, aber ein Wert liegt da in jedem Fall drin, auch auf Parameterebene Erklärungen vornehmen zu können.
Das ist total interessant, weil man natürlich oft, wenn man so Maschinen oder auch ganz banale Prozessführung, ich sage jetzt in der Logistik auf einem MDE-Gerät beispielsweise durch einen Prozess geführt wird, dann ist es ja immer so ein bisschen ein Trade-off zwischen, ich versuche es clean und sauber hinzubekommen, so wie ich es vom iPhone beispielsweise kenne oder vom Android. Ich habe dann den Android benutzt, deswegen nehme ich das Beispiel. Aber man versucht es immer clean zu machen. Auf der anderen Seite denkt man sich immer, okay, dieses Feld brauche ich aber schon noch. Ach, es wäre auch ganz gut, wenn ich diese Info noch hätte und diese auch noch. Und plötzlich endet man, dass man so einen Dialog hat, den man aufmacht und sich denkt, wow, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Wie schafft man das eigentlich, so einen richtig sauberen, aber trotzdem Dialog hinzubekommen, der alle Infos drüber hat? Oder packt man Infos vielleicht woanders hin? Wie gelingt das?
Ja, ein ganz wichtiges Prinzip dabei ist Details on Demand, wie wir immer sagen. Man fängt mit dem Wichtigsten an, mit dem Grundlegenden. Und zwar mit den Dingen, wo man sagen kann, ja, wenn ich die eingestellt habe, dann weiß ich schon mal, da läuft es grundlegend. Ja. Und vielleicht, um es dann auch zu optimieren und zum Verfeinern, da muss ich dann nochmal eine Ebene tiefer einsteigen. Oder ich muss mir diese zusätzlichen Parameter dann eben zusätzlich auch aufrufen oder eben dorthin navigieren. Ne? Also das ist immer eine Frage der, wie du schon richtig sagst, der Fülle der Informationen. Den Fehler hat man früher oft gemacht, dass man dachte, oh, das muss jetzt alles auf diesen einen Bildschirm mit drauf. Und das führt dazu, dass man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und keine Orientierung hat, gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und da ist unsere Aufgabe eben herauszufinden, welches sind eben die wichtigsten Parameter, was sind die grundlegenden Dinge, die zeigen wir an. Und von da aus gibt es dann das Angebot, mehr zu tun, ein Element aufzuklappen, woanders hin zu navigieren, den Kontext auf diese Art und Weise herzustellen.
Wie ist denn da dein persönliches Gefühl? Hast du den Eindruck, dass die Industrie und natürlich am allerliebsten die Logistik da schon relativ weit ist? Oder hast du das Gefühl, immer wenn du dir irgendwas anguckst, eieiei, da blutet dein Designerherz?
Sehr gute Frage. Ja, ein sehr gemischtes Bild stellt sich mir da. Ja. Es gibt Unternehmen, die sind da top unterwegs. Sie haben vorbildliche Benutzeroberflächen. Aber wir finden auch immer noch HMIs vor in der Logistikbranche oder im Maschinenbau, die so mit so einem Windows 3.11 oder Windows 95 Anmutung daherkommen. Oder manchmal sogar noch schlimmer mit irgendwelchen befehlszeilenartigen Dingen. Ja. Also sehr, sehr breites Feld.
Wenn man sich jetzt das Thema, das wir eben besprochen haben, so diese Vielzahl von Informationen, die man ja manchmal auch will, manchmal auch nicht will, manchmal braucht, manchmal nicht braucht, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, dann ist ja ein Tool, das neuerdings die Lösung verspricht, ist ja oft KI. Viele Informationen, viele Daten zusammenfassen, komprimieren und herausfinden, ob sie gerade relevant sind oder nicht. Inwiefern ist denn das Thema eigentlich für euch schon relevant, dass die Leute sagen, okay, wir wollen jetzt hier aber auch irgendwie eine künstliche Intelligenz beispielsweise einbinden, die da mitarbeitet?
Ja, es interessiert mich gerade sehr. Also ich habe mich in den letzten Monaten ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt, weil ich finde, dass so diese Situation, wenn denn KI-Themen an die Benutzeroberfläche kommen, dass das auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für diese User Experience ist, über die wir vorhin gesprochen haben, über das emotionale Erleben. Was macht das mit mir? Da kommt auf einmal eine Meldung und laut AI Act, dieser europäischen Gesetzgebung zur künstlichen Intelligenz, muss es ja auch, und das ist total sinnvoll, ich bin froh, dass das so beschrieben wurde, muss das gekennzeichnet werden als AI-Quelle oder als KI-Quelle. Aber was heißt das Kennzeichnen denn? Wenn ich da ein Label dran klebe oder das in einer bestimmten Farbe anzeige, habe ich das zwar gekennzeichnet, aber wie geht es denn dann weiter? Also das ist nur der allererste Schritt, das überhaupt zu identifizieren. Und dann geht es ja darum, auch wiederum, was braucht der Mensch? Was hat er davon, dass dann so eine Meldung kommt? Und ich baue mal ein spannendes Szenario gerade auf, ja, da kommt eine Meldung, die sagt, oh, lieber User, du kannst 10% Energie sparen, da die Maschine fahren. Willst du mal sehen, wie das gehen könnte? Oder willst du das machen? Also man könnte jetzt erstmal mit Ja, Nein antworten, aber ich glaube, das greift eben zu kurz. Und da ist unser Ansatz auch zu sagen, wir müssen da den Menschen besser abholen, wir müssen da Vertrauen aufbauen, wir müssen ihm erklären, wie kommt es vielleicht überhaupt zu dieser Aussage, 10% Energie zu sparen? Was steckt dahinter? Kann ich Vertrauen haben? Wer sich mit KI auseinandersetzt, der weiß, dass solche Meldungen auch immer noch einen gewissen Grad an Unsicherheit in sich bergen. Man weiß nicht, ist das jetzt wirklich zutreffend oder halluziniert die KI da gerade? Also auch da muss der Mensch dann auch drauf gucken. Und damit er sich ein Urteil bilden kann, müssen wir ihm halt Informationen über diesen KI-Hintergrund geben. Und da haben wir festgestellt, oh, das ist ganz schön komplex. Also da ist auch wieder die Frage, welche Nutzerrolle ist denn überhaupt dazu geeignet, da ein bisschen weiter reinzuschauen? Also ich glaube, da ist der Standard-Operator, der Maschinenbediener eher überfordert. Den werden wir eher mit anderen KI-Themen konfrontieren müssen. Da geht es dann vielleicht eher so um, wir haben da Ausschuss festgestellt, schau mal, ist das Teil wirklich schlecht? Ja, guck dir das nochmal an. Die KI hat festgestellt, das sortieren wir besser aus. Haben wir das richtig gemacht? Also da ist auch so diese Kontrollinstanz gefragt, aber auf einer anderen Ebene. Und um zu unserem Beispiel zurückzukommen, da kann ich vielleicht Energie sparen. Da sehe ich dann eher den Einrichter, den Qualitätssicherer, den Schichtleiter, der sich dann Urteil bildet und sagt, oh, über welchen Zeitraum wurden dann Daten gesammelt? Was ist die Datengrundlage? Wo wurden diese Daten gesammelt, die zu dieser Aussage führen? Was sind die Faktoren, die dazu beitragen? Ja, und dann noch komplexer, und das hat genau diesen Punkt, haben wir so mit der Beschäftigung über KI-Themen dann festgestellt, je tiefer man da reinschaut, desto mehr Fragen kommen. Ich möchte natürlich auch wissen, an welchen anderen Stellen habe ich vielleicht Nachteile? Wenn ich jetzt dem zustimmen würde, Energie zu sparen, kann ich mir denn sicher sein, dass die Qualität meiner Produkte dann noch stimmt? Dann läuft die Maschine vielleicht langsamer oder läuft sie vielleicht nicht mehr so schonend? Und man ahnt schon, da kommen dann auch wieder ganz viele Parameter zum Einsatz. Das muss ich auch wieder sehr verständlich darstellen. Also es ist nochmal ein ganz neues Kapitel in der Maschinenbedienung, was sich da aus meiner Sicht auftut, wenn wir über Explainable AI sprechen. Und das ist genau die Überschrift über das, was ich gerade so schildere. Ich möchte erklären, was da passiert.
Könnte ja beispielsweise auch so ein Anwendungsszenario sein, dass als Ergänzung oder als Ersatz zur Bedienungsanleitung einer Maschine hast du irgendwie eine Schnittstelle, wo du sagen kannst, okay, ich habe folgendes Problem, wie kann ich das lösen? Und die KI hat Zugriff auf diesen Datensatz und kann entsprechend Anweisungen geben, ne? und entsprechend leiten. Aber gleichzeitig, so wie du es sagst, ist natürlich immer die Frage, wie stellst du sowas auch dar? Ne? Gerade wenn du so aus Anleitungen, wird oft viel mit Bildern gearbeitet, mit Grafiken, mit technischen Skizzen. Wie stellt man das vernünftig dar? Und dann ist es immer wieder eine Frage der User Experience. Das ist ein total spannendes Thema. Vielleicht dazu noch eine ganz konkrete Frage. Du hattest gerade gesagt, dass du erstmal so grundsätzlich AI Act von der Europäischen Union gut findest und das ein guter Schritt war. Da gibt es sehr geteilte Meinungen drüber, will ich gar nicht ins Detail eingehen, aber wie siehst du das KI-Thema grundsätzlich ganz persönlich? Eher Chance oder eher Risiko?
Eher als Chance. Ich sehe auch die Risiken durchaus. Ja. Aber wir sehen ja auch jetzt schon, was KI an Vorteilen bringt. Also ob es von der besseren Wettervorhersage, ob da die Rede davon ist oder ob wir eben, wie bei dem Beispiel eben erwähnt, in der Lage sind, Energie zu sparen. Also ich denke, es hat ganz viel Potenzial, Dinge sehr viel besser zu machen. Und ja, es wird unsere Arbeit verändern. Es wird auch unsere Arbeit als Designer und User Experience Spezialisten, Usability Spezialisten verändern, indem einfach der Teil, der generative Teil unserer Arbeit, wir erstellen ja Konzepte, wir erstellen Screens, da wird KI natürlich reinwirken und wir müssen gucken, an welcher Stelle ist es sinnvoll, es zu nutzen und wo wird es uns Arbeit abnehmen und was bleibt dann für uns übrig. Ich bin aber überzeugt davon, es bleibt für unsere Branche genügend Arbeit übrig, weil, ja, wir haben auch gerade gelernt, es wird halluziniert und wir wissen nicht, was es taugt. Es braucht Fachleute, die da am Ende nochmal drüber gucken und das auch evaluieren, mit den Nutzern sprechen. Also es gibt viele Aspekte, die werden übrig bleiben. Und ich glaube, in vielen anderen Branchen wird das ganz ähnlich sein. Es wird Branchen geben, die sind härter davon betroffen, ganz klar, ja. Da muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen, aber ich denke, dafür entstehen anderswo wieder neue Aufgaben, neue Arbeitsplätze, Herausforderungen.
Mhm. Schönes Schlusswort, Tom. Wir haben jetzt etwas über 40 Minuten über deine und eure Arbeit gesprochen und vor allem natürlich auch, was das bringt und was so die inhaltlichen Schwerpunkte sind, auf die man achten sollte. Ich würde an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr nette Runde, sehr unaufgeregte Zusammenfassung von dem, was man machen kann, sollte und vielleicht trotzdem nicht immer macht. An der Stelle vielen Dank, Tom, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. War mir eine große Freude.